Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Ja, herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Die üblichen Verdächtigen waren in der dunkle Turm. Die üblichen Verdächtigen sind heute nur zwei, nämlich
Thomas
und Thomas. Ja, worum geht's? Stephen King hat ja so ein Faible dafür, Romane zu schreiben, die sich um 11-, 12-jährige Jungs drehen, die dann irgendwie das Schicksal der Welt in der Hand halten. Das ist hier nicht anders. Wir haben hier einen Jungen und wir steigen gleich mit seinen Träumen ein. Er träumt von einem dunklen Mann, der einen dunklen Turm angreift. Und dieser dunkle Turm steht in der Mitte des Universums. Und wenn dieser Turm fällt, dann wird Dunkelheit und Feuer und Monster werden über alle Welten kommen und das wird alles ganz schlimm. Aber er träumt nicht nur von einem dunklen Mann, sondern er träumt auch von einem Revolvermann, der mit anderen Revolvermännern die Aufgabe hat, den Turm zu verteidigen. Und dann gibt es noch Portale und jetzt muss ich gar nicht mehr weiter erzählen, weil jetzt können wir ungefähr vorstellen, was jetzt so passieren wird. Und der Film hält sich auch, finde ich, wie auch die Geschichte, die dem zugrunde liegt, sehr an die Genre-Rahmenbedingungen. Ich finde aber, dass es dem Film nicht schlecht tut, dass er das tut. Wie siehst du das, Tom?
Sehe ich hundertprozentig genauso. Ich finde das ganz toll, dass der Film kein großes Gewese macht um die Erklärung seiner fantastischen Gesetzmäßigkeiten, sondern das arbeitet sich sehr schnell in die Handlung rein. Es arbeitet sich sehr schnell in den exzellenten Cast rein, die wirklich alles, alle Register ziehen dürfen, schauspielerisch und auch gut geführt werden. Du hast gerade die Handlung umrissen, das war mir vorher schon so klar. Und was da auf mich zukommt, was mir nicht klar war, bei Stephen King-Verfilmungen muss man ja immer die große Furcht im Herzen tragen, da kommt ganz schlimmer Trash dabei raus. Der Film hebt sich sehr wohltuend davon ab, ohne dass er irgendwie besonders abgehoben wäre. Wir haben uns nach dem Ende eben kurz angeguckt und gesagt, ja, mehr muss nicht erzählt werden. Er ist sehr schnörkellos. Ich finde diese Melange aus Steampunk und Western und Fantasy-Gruselgeschichte sehr gelungen. Hat mich total angesprochen. Auch dieses, ich würde fast mal sagen, so ein bisschen verschleppte Erzähltempo. Also man wird nicht totgeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Effekten, sondern die Geschichte bleibt dicht an den interessanten Figuren dran, gibt ihnen auch genügend Futter, damit die sich entwickeln können, und hat aber trotzdem immer noch mal einen überraschenden Eyecatcher. Da tut sich ein Tor auf, da ist plötzlich die Landschaft unglaublich spannend und es gibt so viel zu entdecken, wenn man in den Totalen herumschaut. Also die fantastischen Welten sind manchmal fast nur so skizziert. Es tauchen wieder vertraute Elemente auf, die dann aber die nur so wie so ein ironischer Farbtupfer, so ein Funpark, der da mitten im nebelumhangenen Zauberwald auftaucht. Also
schön, dass das niemand mehr weiß, außer dem Jungen, was das eigentlich für eine Ruine ist. Und nur der Junge erkennt sofort den Freizeitpark wieder. Sehr schön. Die anderen Welten sind so verwandte Variantenversionen der Welt, die wir kennen, die netterweise auch als Fundamentalwelt bezeichnet wird. Ich finde es sehr, sehr schön, dass der Film wirklich auf alle überflüssigen Elemente, die wir sonst in Genrefilmen zu durchleiden haben, zielsicher verzichtet und deswegen auch nach anderthalb Stunden auch den Adler schon gelandet hat. Ich habe sowieso das Gefühl, hätte man am Ende etwas modifiziert, wäre das der sehr gute Pilotfilm einer sehr vielversprechenden Serie gewesen und wird leider niemand eine Serie produzieren können, die mit Idris Elba und Matthew McConaughey am Start ist. Und das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, warum der so gut funktioniert innerhalb seiner engen Genregrenzen, weil Idris Elba ist als Revolvermann wirklich perfekt. Und Matthew McConaughey macht sich in diesem Film, der sich ja eigentlich eher so an die 12- bis 16-Jährigen richtet von der Gruselhärte, da geht einem doch der Kackstift, da ist ja so böse. Der ist so niederträchtig. Er geht an Menschen vorbei, sagt ein Wort und das ist, man kriegt richtig Angst vor ihm. Er ist wirklich einer der beeindruckendsten Kinobösewichter seit ganz langer Zeit und der Film lebt da auch wirklich gut davon.
Wir haben es letztens auch schon mal gesagt, ich weiß nicht mehr, bei Wonder Woman, man muss auch die Bösen lieben. Ja. Man muss ihnen auch das nötige Format verleihen. Und dazu braucht es halt einen Schauspieler, der eben nicht nur grimassiert und die Register zieht, die man sich bei allen anderen Filmbösewichten abgeguckt hat, sondern einer, der wirklich der das Format hat, diese gewissenlose, abgrundtiefe Boshaftigkeit zu verkörpern, wirklich. Und das hat der McConaughey hervorragend hingekriegt. Das ist ein echter Spaß, ihm bei dieser Verkörperung des Leibhaftigen zuzusehen. Ja. Und er ist vor allem, auch das meine ich mit diese Beiläufigkeit, mit der diese fantastischen Gesetzmäßigkeiten ihre Gültigkeit haben, so beiläufig wie er die niederen Chargen ausknipst, wie er, wenn er denn mal in Rage gerät, auch seine Untertanen irgendwie schädigt, das hat einfach Klasse. Was hat dir noch gefallen? Gibt es eine Lieblingsszene?
Ja, was ganz viele Stephen King-Verfilmungen falsch machen, ist ja, dass sie an irgendeinem Punkt die Geschmackssicherheit verlieren und dann irgendetwas darstellen, wo man rausgerissen wird aus diesem Suspension of Disbelief, was ja wichtig ist, wenn man in so einem Fantasy-Film oder in so einem Genre-Mischmasch drin ist. Und das passiert hier nicht. Ich war baff erstaunt, als die ersten Monster aus dem Feuer auftauchen, wie, naja, geschmackvoll ist ein merkwürdiges Wort, um ein Monster zu beschreiben, aber es waren halt Monster. Also in erster Linie denkt man erstmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und denkt doch sehr, sehr spät erst dran, wer hat dann eigentlich dieses Monster gestaltet. Diese Monster haben eine Selbstverständlichkeit, eine selbstverständliche Realität, wie sie aussehen, wie sie sich bewegen, in der Art und Weise, wie sie gezeigt werden und wie sie nicht gezeigt werden. Also seit dem ersten Alien-Film eigentlich nicht mehr eine Monsterdarstellung, die sich so selbstverständlich und so natürlich und damit halt auch so furchterregend gegeben hat. Also wirklich fetter Pluspunkt.
Natürlich taucht auch der tote Vater wieder auf. Ne? Wir haben es geahnt, er wird ja mit, sagen wir mal, mit langer Leitung im Grunde genommen antelefoniert. Aber auch da würde ich sagen, Hut ab, stilsicher im Punkt gelandet, weil es wird, wo eben du sagst, wo das so umkippt und in anderen Verfilmungen die Sicherheit verloren geht, wo die Übertreibung und der ganz dicke Pinsel eingesetzt wird, da wird es hier auf sparsame Art und Weise zu einer schönen Motivation umgebaut. Ja. Sehr gut, ja. Sehr gut, sehr gelungen.
Klar sind diese ganzen Elemente bekannt, die da zusammengesetzt werden. Da wird auch ein bisschen Matrix reingemischt und so weiter. Egal. Ich finde aber auch, dass die Drehbuchautoren in vielen Punkten oder wer immer das, ich habe ganz darauf geachtet, wer es geschrieben hat.
Der Akiva Goldsman unter anderem mit dabei, ja.
Was mir positiv aufgefallen ist, es ist ja oft schwierig, ein Comic Relief zu machen, ohne dass man es übertreibt. Das ist etwas, was die letzten Marvel-Filme auch ein Problem damit hatten. Comic Relief bei Doctor Strange oder beim letzten Captain America and Civil War, dass die Comic Reliefs so lustig gesetzt waren, dass sie nicht mehr gepasst haben zu den davor und danach liegenden tragischen Szenen. Hier gibt es auch Comic Relief. Also ich sage nur Messer und Koch, aber die sind halt passender in diese Geschichte. So wie die Monster geschmackvoll angemessen sind, sind auch die Comic Reliefs angemessen in diese Geschichte gebracht. Ich muss mal gucken, was für eine Freigabe der überhaupt hat, weil ich finde, der hat nicht nur einen 11-12-jährigen Helden, der ist eigentlich auch ein Film, den man eigentlich ab FSK 12 so richtig aufsaugen kann. Also tatsächlich ein Film, der um seinen Grusel, ist ja eher ein Grusel als ein Horrorfilm oder ein Fantasy. Also er ist auch nicht düsterer als irgendwie ein Herr der Ringe. Ich glaube, dass der sich mit 12, 13 geil anfühlt.
Dass er sich gut weggucken würde, ja. Was mir auch gefallen hat, ist, dass der dunkle Turm letztlich der dunkle Turm bleibt. Auch hier keine überflüssigen Erklärungen, ein magisches Element, wie ja die ganze Geschichte irgendwie, wie man sich leicht darauf einlassen kann, dass diese, ich will sie jetzt nicht physikalischen, aber dass diese Gesetzmäßigkeiten des Universums alle in sich stimmig sind und funktionieren. Da kann einer zaubern, ja, alles klar, da schießt einer um drei Ecken rum, alles völlig glaubwürdig und weil es sich so gehört in diesem Universum und da nicht der Fehler gemacht wird, eben noch quasi ein Blue Book dazu zu legen oder irgendwie eine Risszeichnung oder die Erklärung so weit zu treiben, dass es schon wieder hanebüchen wird, was ja viele Filme versuchen, noch so ein pseudophilosophisches Shishi irgendwie aufzubauen, hier nicht, geradlinig, nicht erklären, glaubt es oder glaubt es nicht. Ja. Und das macht es eigentlich sehr viel leichter, auch zu glauben und die Gesetzmäßigkeiten so zu akzeptieren. Obwohl der Turm, ja alles Humbug ist, klar. Ja, ne?
Der Turm ist natürlich ein Platzhalter. Er ist eigentlich der MacGuffin dieses Filmes. Und im Grunde funktioniert er genauso wie der Koffer bei Ronin. Und genauso wie der Koffer bei Ronin nie aufgemacht wird, wird auch hier nie eine Innenansicht von dem Turm gezeigt. Wozu auch? Der ist ja praktisch nur das Symbol für die Unversehrtheit oder für das Überleben des Guten und des Universums. Und ich bin heute ins Kino und war in der Stimmung, ich möchte eigentlich gut gegen Böse kämpfen sehen und hoffe, dass am Ende die Guten gewinnen. Und ohne spoilern zu wollen, es ist auch genau so eingetreten. Und wer mal wieder einen Film gucken will, der kein Millimeter mehr ist, als er sein will, aber auch kein Millimeter weniger als ein spannender, runder Genrefilm, der einfach, ja, auf gute Ideen und auf gute Schauspieler setzt und einfach nur seine Geschichte erzählen will, dann kann ich schon mal sagen, Empfehlung.
Ja, alles qualitativ, handwerklich, auf sehr hohem Niveau. Das rundet
auch die Musik?
Auch die Musik, genau, haben wir am Ende auch gesagt. Auch die Musik, es rundet die ganze Geschichte auch ab.
Und auch mal ein Lob an den Nachwuchsdarsteller Tom Taylor, der mich positiv überrascht hat, der von der ersten bis zur letzten Szene genau der glaubwürdige Junge ist, der dieses Overacting, was dann, wir erinnern uns bei Stranger Things, gab es ja auch einige Schauspieler, junge Schauspieler, in dem Fall der Farbige, die ein hemmungsloses Overacting gemacht haben oder machen mussten. Das fällt hier völlig weg. Der Junge ist, der wirkt so, dass man ihm das alles sofort abkauft, auch wenn er neben Idris Elba und vor Matthew McConaughey steht. Und die ihre große Präsenz abfahren, verblasst der Junge immer noch nicht. Also fand ich positive Überraschung, freue ich mich auch drauf. Der sieht auch so aus, als ob er in 10 Jahren auch ein attraktiver junger Mann sein könnte. Wenn er dann immer noch so gut spielen kann, wie er jetzt spielt, dann hat er noch viel Spaß in Hollywood.
Ja, aber er funktioniert auch für Erwachsene gut als Identifikationsfigur, als der Accidental Hero, der da irgendwie aus seiner Welt gerissen wird, der von anderen nicht verstanden wird. Also hat für mich sehr gut auch als Identifikationsfigur besser als die anderen im Prinzip Figuren gepasst.
Ne? Im Grunde ist er für die Kinder oder für die Jugendlichen, die das gucken, immer noch die Identifikationsfigur oder schon und für uns immer noch. Das ist tatsächlich wahr, ja.
Wie viele Punkte geben wir?
Das ist schwierig. Ich meine, natürlich sollen wir immer noch Luft nach oben lassen. Also ich würde mal sagen, für mich war der ein sehr guter 7er von 10 maximal.
Dem möchte ich mich anschließen. 7 Punkte, finde ich, treffen das sehr gut. Und wie gesagt, wir hätten das gerne auch als Serie gehabt. Ja? Eine Szene umgeschrieben und dann würden wir nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt, ich muss das richtige Kind finden oder durch welches Portal müssen wir denn in dieser Woche gehen und noch ein paar andere Welten kennenlernen. Sozusagen mal Stargate in gut hätte das sein können, aber gut, das denkt sich vielleicht auch irgendjemand bei Netflix oder bei HBO oder bei Amazon, wenn er diesen Film sieht. Schauen wir mal. Dann sage ich vielen Dank. Der Podcast steht unter Creative Commons und ihr findet uns unter schöner-denken.de und ja, schaltet wieder ein, wenn es nächste Woche wieder heißt, die üblichen Verdächtigen waren im Kino. Tschüss!